Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Volker Seitz, Sie kennen Afrika sehr gut. Wissen die Menschen, die Afrika verlassen wollen, eigentlich, wie gefährlich dieser Weg über Lampedusa ist?
Ich glaube ja, sie sind ganz gut informiert durch die Medien in Afrika beziehungsweise durch das Radio-Trottoir oder Pavement-Radio, wie man die informelle Kommunikation nennt.
Die Mund-zu-Mund-Propaganda, würde man hier sagen.
Die Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, es spricht sich herum. Und sie versprechen sich eben ein besseres Leben bei uns. Bei uns gibt es eben Mitleid und soziale Fürsorge. Denn ihre eigenen Länder lassen sie, auch wenn sie reich sind, und es gibt ja einige sehr reiche Länder in Afrika, lassen sie da im Stich. Zum Beispiel gibt es ein positives Beispiel nur in Ruanda, wo es eine flächendeckende Krankenversicherung eingeführt wurde.
Aber dennoch ist ja die Anerkennungsquote von Asylgesuchen in der Schweiz und auch sonst in Europa sehr tief. Spricht sich das nicht herum in Afrika, dass die Chance, dass man zurückgewiesen wird, dann doch sehr hoch ist?
Das spricht sich in der Tat herum, aber die Afrikaner sind durch Rundfunksendungen sehr gut informiert über Löhne und Sozialleistungen bei uns und deshalb werden sie weiterkommen wollen. Sie werden es weiter versuchen und sei es in der Illegalität. Afrikanische Zeitschriften in Paris sind voll von Anzeigen von Afrikanerinnen oder Afrikanern, die einen Partner mit einem Schengen-Pass suchen. Und die politischen Eliten sind froh, wenn die Unzufriedenen gehen und fordern das sogar das Recht auf Migration. Zum Beispiel ist mir das in Kamerun begegnet, wo der Präsident in einer Rede das direkt forderte. Und der Hintergrund ist natürlich der Export der Arbeitslosigkeit. Und damit werden auch die eigenen Entwicklungsanstrengungen weniger dringlich.
Und dass die Ausreise im Tod vor Lampedusa enden kann oder dann eben in der Illegalität, das kümmert die Eliten überhaupt nicht?
Das kümmert die Elite überhaupt nicht. Das sieht man daran, dass zum Beispiel auf der Homepage der Afrikanischen Union mit keinem Wort darüber gesprochen wird, was an Tragödien derzeit im Mittelmeer passiert. Das ist ja, Lampedusa ist ja nicht das erste Mal, sondern das ist ja auch schon in Spanien passiert und es passiert ja dauernd.
Lampedusa ist jetzt so etwas wie ein Symbol geworden für die ganze Asyldramatik. Und alle sind sich einig, solche Katastrophen wie die Tatsache, dass Schiffe vor Lampedusa untergehen, das darf es nicht mehr geben. In Europa ist eine Debatte lanciert. Gibt es denn etwas, bevor wir dann auf die ganze Entwicklungshilfeproblematik zu sprechen kommen, gibt es etwas, Volker Seitz, wo Sie sehen, dass man unmittelbar tun kann, dass diese Art der Katastrophen nicht mehr passieren?
Ja, also man müsste eigentlich als erstes dürften die afrikanischen Diktatoren nicht mehr unterstützt werden, denn sie sind der Ursprung der Not der Bevölkerung. Wären diese Staaten einigermaßen demokratisch, gäbe es keine Wirtschaftsflüchtlinge, von politischen ganz zu schweigen. Aber ich fürchte, es wird noch weitere Tragödien geben und wir können sehr wenig tun. In Afrika gibt es eine Bevölkerungsentwicklung, die dazu führt, dass sich alle 30 Jahre diese Bevölkerung verdoppelt. Jedes Jahr werden in Afrika etwa 38 Millionen Kinder geboren. Viele junge Leute haben deshalb gar keine Perspektive in ihrem Land und erhalten von ihrer Familie, vom Clan oder vom Dorf Geld für die Flucht nach Europa. Sie sollen dort arbeiten und Geld schicken.
Und wenn sie das nicht schaffen, dann können sie nicht zurück, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren.
So ist es, ja. Das hört man immer wieder und die bleiben dann lieber hier und leben ein miserables Leben bei uns, als sie sich dann zurücktrauen. Es gibt nur wenige, die zurückgehen. Könnte man in der Tat helfen, indem wir zum Beispiel Berufsausbildungsstätten aufbauen, wie das einige NGOs machen, zum Beispiel in Mauretanien machen es die Grünhelme. Die bilden junge Leute aus in einfachen Berufen und da sind zum Teil auch Rückkehrer dabei.
Ich möchte dennoch ganz schnell bei der Unmittelbarkeit bleiben, beim Beispiel, beim Bild von Lampedusa, das wir immer noch alle vor uns haben. Was kann denn gerade die europäische Gemeinschaft tun? Italien besser unterstützen oder das Schlepperwesen stärker bekämpfen? Sind ja letztlich solche Dinge, wo man wohl einhaken muss, wenn man verhindern will, dass diese Art von Katastrophen weiter passieren.
Also die Schlepper, die müssen hart bestraft werden. Aber es wird sie weitergeben, denn mit dem organisierten Menschenhandel ist inzwischen ebenso viel Geld zu verdienen wie mit Drogenhandel und deutlich geringerem Risiko.
Hier wird auch immer das Thema wieder laut Botschaftsasyl wieder einführen, also dass man in Afrika selber Asylgesuche stellen kann und nicht diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen muss. Die Schweiz ist ja das letzte Land, das es jetzt gerade abgeschafft hat. Ist das für Sie eine Option?
Also das Botschaftsasyl, das die Schweiz abgeschafft hat, ist ein innenpolitisches Reizthema, zu dem ich mich, da bitte ich um Ihr Verständnis, nicht äußern möchte. In einer deutschen Botschaft kann kein Asylantrag gestellt werden.
Die Debatte, wenn ich richtig informiert bin, die läuft aber jetzt auch wieder international. Ist das eine Option für Sie oder ist das kein Thema?
Ich glaube, das ist keine gute Option. Das muss in der Tat besprochen werden, aber da ist noch viel Gesprächsbedarf.
Sie haben es vorhin angetönt, das, was man wirklich tun muss, ist gegen die Diktaturen ankämpfen. Für Sie ist das große Thema die Entwicklungshilfe, deren Ziel ist es ja eigentlich, Armutsbekämpfung vor Ort zu leisten, damit die Menschen in ihren Ländern bleiben können. Sie sagen aber, die Entwicklungshilfe in Afrika, die hat schlicht versagt. Also ist das eigentlich alles fehlinvestiertes Geld?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber wir erleben eine Illusion, dass Wohltätigkeit die Armut besiegt. Nichts gegen spontane Solidarität nach Naturkatastrophen, nichts gegen Spende für Nothilfe, aber alles gegen Mitleid als Geschäftsidee. Allein in Deutschland leben ca. 100.000 Menschen, weltweit 800.000 von der Entwicklungshilfe. Sie haben natürlich ein wesentliches Interesse daran, für den Rest ihres Arbeitslebens in der Entwicklungshilfe zu bleiben. Die Arbeitsplätze der Helfer hängen von der Fortsetzung der Hilfsprojekte ab. Infolgedessen ist es nicht in ihrem Interesse, die Zelte in einem Land abzubrechen. Die allgegenwärtige, heutige paternalistische Entwicklungshilfe ist meist keine Hilfe, sondern bestärkt Afrika in seiner Unselbstständigkeit.
Das würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen. Sie schreiben ja auch, Entwicklungshilfe bedränge die Afrikaner. Was bedeutet das?
Das bedeutet, wir müssen eine andere Hilfe geben. Effiziente Hilfe ist immer noch Bildung und Wirtschaftsförderung. Eine Investition in Wissen bringt, wie wir alle wissen, immer noch die besten Zinsen. Ein Teil der Schweizer Hilfe könnte zum Beispiel als größere Kredite zu Risikokonditionen vergeben werden. Eine Beratung zu Geschäftsplänen und Qualitätskontrolle könnte durch Hilfsorganisationen erfolgen. Mit Förderkrediten könnten zum Beispiel Zementwerke, Fruchtsaftfabriken oder Hersteller von Generika gefördert werden. Dadurch würde das größte Problem gelöst, der Aufbau neuer Arbeitsplätze.
Also
das würde die Menschen eher aus der Armut befreien, als was wir bisher tun.
Was wir bisher tun, sind auch viele Projekte vor Ort, Aufbau, Landwirtschaft, unmittelbare Hilfe. Was ist denn daran falsch?
Also falsch ist daran, dass die Bevölkerung zu wenig mit den Projekten befasst wird. Während bei uns in den Demokratien die Menschen mitgestalten können, werden sie in Afrika immer noch bevormundet. Kein Wunder, dass sie sich dann ausgeschlossen und nicht wertgeschätzt fühlen und dass die Projekte eben nach dem Abzug der Weißen meistens gar nicht mehr weitergehen. Entwicklungshilfegeber sollten eigentlich mehr darauf achten, dass die Beteiligten auf dem Land und nicht nur in den Ministerien, in den Hauptstädten ihre Beobachtungen, Meinungen einbringen können. Dann würde zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Wünsche, Bedürfnisse, Initiativen, Ideen der Bevölkerung eingehen und so gut wie möglich erfüllt werden. Das geschieht heute eben nicht. Und dann könnte man von Entwicklungszusammenarbeit, das wird ja immer neu propagiert, reden und nicht mehr von Entwicklungshilfe. Und die Bürger hätten dann ein Instrument, um Rechenschaft von ihrer Regierung zu bekommen. Damit könnte man nicht zuletzt auch die Korruption bekämpfen.
Aber ist es nicht auch so, dass sich die Entwicklungshilfe im Laufe der Jahre auch entwickelt hat und verändert? Es gab ja schon 2005 diese Pariser Deklaration, die für eine bessere Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit plädiert hat. Hat das alles nichts genützt?
Gut, dass Sie die Pariser Deklaration erwähnen. In der Tat, das ist jetzt seit 2005. Es hat nichts genützt, weil drei Stichworte möchte ich da herausgreifen. aus der Pariser Erklärung. Es fehlt zum Beispiel an der Eigenverantwortung. Die ist dort groß genannt, bombastisch immer Ownership genannt. Man kann ja auch nicht mehr Deutsch reden. Man muss das Ownership nennen. Aber wenn es diese Eigenverantwortung der Entwicklungsländer gäbe, dann wäre kaum noch Hilfe nötig. Dann steht da drin was von Rechenschaftspflicht. Auch das wird nicht schlüssig durchgeführt. Und auch dann muss man auch sagen, bei uns die Harmonisierung funktioniert auch nicht. Sonst könnte es zum Beispiel nicht in der Zentralafrikanischen Republik neun Organisationen geben, die sich um AIDS-Hilfe kümmern. Oder in Kongo, in Goma, 200 Organisationen, die sich um Frauenförderung kümmern. Also Pariser Erklärung ist eine wunderbare Erklärung, aber sie hat nicht sehr viel gebracht.
Sie sagen, man muss die Eigenständigkeit fördern, man muss die politischen Systeme ändern. Aber was ist der Weg dazu? Soll man dann die Entwicklungshilfe auch finanziell nicht weiter ausbauen? Die Schweiz hat das ja erst kürzlich wieder gemacht, zum Beispiel.
Also mehr Geld bedeutet eben nicht mehr Entwicklung. Und wer wirklich den Afrikanern helfen will, täte gut daran, an Eigenleistung der Betroffenen zu appellieren. Niemand kann einen anderen entwickeln. Jeder Mensch oder jedes Volk kann das nur selbst tun. Und nur dort kann Hilfe erfolgreich sein, wo die Verwaltung und Rechtsstrukturen einigermaßen gesichert sind. Das ist aber nur in wenigen Ländern der Fall. Und wenn die Entwicklungshilfe einfach nur erhöht wird und nicht auf die Wirkung geachtet wird, dann ist sie sinnlos, meines Erachtens.
Wie kann man dann die Korruption, die ist ja letztlich das Problem, bekämpfen? Das ist ja Ihr Schlüssel, wenn ich Sie richtig verstehe. Nur in Ländern, die nicht korrupt sind, die ein gewisses Demokratieverständnis oder eine Demokratiesympathie haben, kann man wirklich unterstützen. Wie will man das erreichen?
Also man sollte nur noch Länder unterstützen, die wirklich Eigeninitiative haben und nur diese Eigeninitiativen unterstützen. Die meisten afrikanischen Länder gibt es gar keine Kultur der Kontrolle. Und jeder Sachkenner vor Ort wird Ihnen bestätigen, dass das Engagement zurückgeht, sobald der Druck durch Kontrolle fehlt. Die Rechenschaftspflicht der Behörden gegen ihren Bürgern wird auch von unserer Entwicklungshilfe nicht eingefordert.
Wobei die Notleidenden sind ja dann die Menschen in Afrika selber, also die einfache Bevölkerung, ja, in Anführungszeichen.
Das wird immer gesagt, aber es dringt ja nur sehr wenig durch. Vieles, was wir an Entwicklungshilfe geben, geht ja gar nicht bis zu den Einzelnen. Und deshalb hatte ich vorhin schon mal gesagt, die beste Hilfe ist Bildungshilfe, damit jeder das selbst einfordern kann und dann insofern zum Beispiel Risikokapital, dass jemand eine Firma aufbauen kann. Und das ging ja auch. Zum Beispiel in Kamerun werden Bohnen angebaut, die werden nach Frankreich transportiert und dort in Dosen gebracht. Das könnte man natürlich selbstverständlich auch in Kamerun oder in anderen afrikanischen Ländern machen. Das muss nicht in Europa sein. Und das würde Arbeitsplätze dort schaffen.
Hat man denn eine Chance, mit Bildungshilfe in korrupte Länder einzudringen?
Tja, wenn wir Entwicklungshilfe geben, dann müssen wir auch Forderungen stellen. Und ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Wenn wir da nicht durchdringen, dann sollten wir es eben lassen und verstärkt Hilfe in Ländern geben, wo es auf fruchtbaren Boden fällt.
Und die anderen Länder sich selbst überlassen?
Das sagen ja auch inzwischen viele, viele kritische Afrikaner, die sagen, lasst uns doch mit eurer Entwicklungshilfe in Ruhe. Da gibt es eine Reihe von Afrikanern, die das sagen. Die sagen immer, ihr fördert unsere Bettelmentalität. Da gibt es eine Reihe von wichtigen Wirtschaftswissenschaftlern, die das sagen, und auf die sollten wir eigentlich hören.
Inwiefern ist der kulturelle Unterschied oder der Mentalitätsunterschied zwischen Europa und Afrika einfach zu groß, um da einen Konsens über Hilfe zu finden?
Also ich sehe diesen mentalen Unterschied eigentlich nicht. Es gibt ja Länder, wo es durchaus funktioniert. Nehmen wir mal das Beispiel Ruanda. Ruanda ist kein besonders reiches Land. Es wird allerdings in einer Art und Weise geführt, die wir nicht so billigen.
Es gibt eine Diktatur?
wenn Sie so wollen, es wird, aber es ist ein Regime, das nicht gegen die Bevölkerung arbeitet. Wie gesagt, es gibt dort eine Krankenversicherung, die Frauen werden gefördert, es gibt einen Aufschwung, die schaffen Arbeitsplätze, auch für benachbarte Länder. Man kann das durchaus kritisch sehen, aber ich denke, es ist ein Beispiel geworden, das zeigt, dass es helfen kann, dass die Menschen aus der Misere kommen und weder Hunger noch sonst leiden, wie das in vielen anderen afrikanischen Ländern ist.
Volker Seitz, dieses Beispiel Ruanda, das wird immer wieder erwähnt, aber sehen Sie denn irgendeine Möglichkeit, dass das auf dem Kontinent Schule macht? Da gibt es ja eigentlich wenig Anzeichen dafür.
Nein, es gibt aber andere Länder. Es gibt Länder wie der Senegal. Dort wurde eine neue Regierung gewählt und der neue Regierungschef hat die Bürger aufgefordert, seine Politik zu benoten. Das ist ja nun schon mal ganz etwas Revolutionäres. Dann hat er seine Regierung verkleinert auf 25 Minister. Das ist auch revolutionär in Afrika. Meistens sind es dreimal so viel oder doppelt so viel. Dann hat er durch Umschichtungen im Haushalt über 90 Millionen Euro für die Bauern zur Ernährungssicherung bereitgestellt, um der Landflucht zu begegnen, auch ein großes Thema. Und das Analphabetentum geht er auch ernsthaft an. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel, wenn ich noch darf, ist Ghana. Ghana hat Norwegen und Großbritannien eingeladen, um Hilfe bei der Gesetzgebung gebeten, denn die haben Öl gefunden. Und Öl ist ja oft das Unglück afrikanischer Staaten. Reichtum ist das Unglück afrikanischer Staaten. Und die Gesetze fußen in Ghana auf Best-Practice-Grundsätzen, die Sorge tragen sollen, dass die Staatsfinanzen nicht von diesen neuen Mittelzuflüssen aus der Ölquelle abhängig werden. Ghana hat wie Botswana für Diamanten einen Zukunftsfonds gegründet. Und Zukunftsfonds heißt für die Jugend, also für künftige Generationen. Und die Einnahmen werden nicht automatisch mehr dem Staatshaushalt zugewiesen, wie das in anderen Staaten leider der Fall ist.
Die Tatsache ist dennoch, Volker Seitz, dass die Flüchtlingsströme, die Anzahl der Menschen, die nach Europa wollen, die nehmen nicht ab. Sie haben einen Bonner Aufruf lanciert vor ein paar Jahren für eine bessere Entwicklungspolitik. Sie haben es schon erwähnt, Sie haben Vorschläge gemacht, wie nur noch über Kreditvergaben, Hilfeleistungen stellen, keine Hilfe mehr für korrupte Regimes, individuelle Förderung. Aber Ihr Bonner Aufruf, der hat nicht wirklich Gehör gefunden bis jetzt.
Nein, ich bin da auch nicht sehr hoffnungsfroh. Das wird sich aber auch nicht ändern, solange Hunderttausende, wie ich schon sagte, ausländische Helfer ihre berufliche Existenz auf ihre Hilfstätigkeit gründen können. Und wer diese Art Hilfe in Anführungszeichen kritisch hinterfragt, setzt sich immer vehement einer immer mächtig werdenden Lobby, denn es geht ja um Milliarden, das ist ja Big Business, aus. Ich glaube aber immer noch, dass Förderkredite zum Aufbau von Unternehmen, wie ich es bereits geschildert habe, die bessere Form von Hilfe wäre.
Was denken Sie denn über den Ansatz, den die Chinesen praktizieren, also die häufig auf eigentliche Tauschgeschäfte setzen, also zum Beispiel 1000 Tonnen Kupfer gegen eine Straße von der Hauptstadt an die Küste? Ist das eine Lösung oder ein Lösungsansatz, der besser wäre als die reine Entwicklungshilfe?
Das ist für uns sicher kein Lösungsansatz, denn die Chinesen unterstützen also die finstersten Diktaturen, Sudan, Simbabwe und so weiter. Was sie besser machen, ist einfach, dass sie, wenn sie eine Straße bauen, dass die wesentlich schneller fertig ist, als wenn wir eine bauen oder die EU eine baut. Dann geht das in ein Drittel der Zeit. Das habe ich erlebt in Äquatorialguinea, da ging das ruckzuck. Aber China kann für uns kein Beispiel sein.
Gibt es ein Land, das exemplarisch gute Hilfe leistet in Afrika?
Ja, Norwegen probiert das aus. In Tansania, da gibt es ein Programm, da gibt Norwegen, macht Norwegen einen Vertrag mit Tansania und wenn da eine Schule oder ein anderes Gebäude, ein Krankenhaus gebaut werden soll, dann wird das genau vereinbart und dann muss die Regierung das bauen. Und je nach Abschnitt wird dann bezahlt von der norwegischen Regierung und wenn es zufriedenstellend in beiderseitigem Sinne zu Ende geführt ist, dann wird der Betrag von Norwegen bezahlt.
Und warum denken Sie, nehmen sich andere europäische Länder noch kein Beispiel an Norwegen, Volker Seitz?
Ja, vielleicht wartet man ab, wie die Ergebnisse sind. Das ist relativ neu. Aber ich halte das für einen guten Ansatz, weil es die Regierung zwingt, Selbstverantwortung zu tragen.
Die Schweiz versucht in letzter Zeit mit verschiedenen Ländern das Modell der sogenannten Migrationsabkommen auszuhandeln. Also zusammengefasst heißt das Rückübernahmeabkommen versus Unterstützung vor Ort, Bildung, Ausbildung. Was halten Sie von diesem Modell?
Ich halte das für ein vernünftiges Programm. Immerhin nehmen diese Länder ihre Staatsangehörigen auch zurück. Das sind ja oft aktive Menschen, die in ihren Ländern fehlen. Leider habe ich schon erlebt, dass andere Länder große Schwierigkeiten gemacht haben, die Menschen zurückzunehmen.
Wenn wir jetzt zum Schluss, Volker Seitz, noch einen Ausblick wagen. Wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, so die letzten 20 Minuten, dann sind Sie sehr pessimistisch, sowohl was die Entwicklungszusammenarbeit als auch die Entwicklung der Flüchtlingsströme angeht. Ist das richtig auf den Punkt gebracht?
Ja, leider. Aber ich habe doch eine gewisse Hoffnung und ich nehme da die Präsidentin der Kommission der Afrikanischen Union, Frau Dlamini Zuma, beim Wort. Sie hatte nämlich kürzlich in mir bislang nicht bekannter Offenheit geäußert, dass 97% der Entwicklungsprogramme innerhalb der afrikanischen Staatengemeinschaft von ausländischen Gebern finanziert wurden. Der Kontinent müsse jetzt seine eigenen Ressourcen nutzen, um seine Entwicklungsagenda zu finanzieren. Ich finde, sie unterscheidet sich damit wohltuend von der vorherrschenden Propaganda, dass zu wenig Entwicklungshilfe geleistet werde. Sie betont immer wieder in Interviews, dass Afrika nicht auf Initiativen von außen warten dürfe. Die Mentalität der Afrikaner müsse sich ändern. Da habe ich Hoffnung, dass da doch etwas geschieht.
Und im Idealfall würde daraus ein europäisch-afrikanischer oder ein afrikanisch-europäischer Dialog über die Form von Hilfe resultieren?
Ja, das wäre der Idealfall, aber man müsste endlich auch mal die vielen Kritiker in Afrika an einen Tisch mitbekommen und nicht nur die immer zustimmend nicken.
Volker Seitz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön, Frau Pestalozzi.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.